Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Vorbereitung auf die Predigt ist die Frage in mir hochgestiegen: Was denken Nicht-Christen über Christen? Das Internet hat mit den sozialen Medien mittlerweile eine Welt geschaffen, wo ständig verschiedene Weltanschauungen aufeinandertreffen. Und ich sehe immer wieder, dass sich bestimmte Klischees bestätigen, die andere Menschen über Christen und die Kirche haben. Immer wieder tauchen diese Klischees und Vorstellungen auf. Eins davon könnte ungefähr so heißen: Christen, die folgen alten Moralvorstellungen und halten sich an besonders strenge Lebensregeln und halten sich bestimmt auch für etwas Besseres. Wir haben die Evangeliumslesung gerade gehört, der Pharisäer oder der Zöllner. Da war einer, der hielt sich für etwas Besseres. Und ich habe einen Bezug gefunden in einem Film. Fast die gleiche Szene. 27 Jahre ist er mittlerweile alt, vielleicht kennen manche Herr Glöckner von Notre Dame, 1996 kam er raus, und der Bösewicht in dem Film ist der Erzdiakon Claude Frollo, und der singt in dem Film ein gesungenes Gebet an Maria, weil katholisch. Und ich lese mal zwei Zeilen vor. Beata Maria, das heißt glückselige Maria, du kennst mich als gerechten Mann, auf die strenge Tugend bin ich zu Recht stolz. Beata Maria, die Sünder, die verachte ich bin aus einem anderen, besseren Holz. Ja, vielleicht sind das Vorstellungen, die manche über Christinnen und Christen haben. Da steckt noch das Puritanische drin. Ich will mal sehen, wer es noch kennt. Das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird in der Hölle abgesägt. Also, es gab ja Zeiten, da hieß das so. Puritanischer Spruch. Es gab Zeiten, da wurde aus christlichen Augen sehr argwöhnisch auf die geguckt, die sich abends zum Kartenspiel oder Tanz treffen. Also sind Christen denn einfach religiöse Menschen, die mehr Regeln und Verbote haben und strengeren Moralvorstellungen folgen? Liegt der Grund dafür, dass sich so viele Menschen von der Kirche abwenden, denn darin, dass das christliche Leben so aus der Zeit gefallen ist? Und falls dem so wäre, dann wäre es ja genau richtig, wenn die Kirche sich erneuert und anpasst. Liebe Leute, wir sind nicht mehr so altbacken, bei uns ist es doch jetzt auch erlaubt. Und wenn ich mir anschaue, wie sich manche kirchliche Stellvertreter auf Großveranstaltungen in den letzten Jahren präsentieren, immer wieder, dann könnte man meinen, genau so sind die Vorstellungen über Kirche und die Welt und ihren Blick auf uns. Aber ich denke, es ist eine falsche Vorstellung. Auf welche Frage gibt das Christentum eigentlich Antwort? Ich denke, das Christentum will nicht Antwort geben auf die Frage, wie soll ich leben? Nicht zuerst, sondern eher auf die Frage, wo gibt es Leben? Anders gesagt, das Grundproblem des Menschen, auf das der christliche Glaube Antwort geben will, ist kein Verhaltensproblem, sondern ein Existenzproblem. Was meine ich damit? Hier kommen wir zu einem Begriff, der sich auch heute durch den Gottesdienst zieht, der urchristliche Begriff der Sünde. Vielleicht zucken manche zusammen, wenn sie das hören. Ja, der Begriff der Sünde. Ich erkläre mal ein bisschen. Ich denke bei diesem Wort ja mittlerweile immer schon reflexhaft einmal ans Bogenschießen und einmal auf der Rügenbrücke, an die Rügenbrücke bei Stralsund. Sünde beim Bogenschießen meint den Abstand, mit dem man das Innere der Zielscheibe verfehlt. Sünde als Zielverfehlung. Und Stralsund, der Sund, Sünde, ist ein Graben. Ein Graben, der etwas trennt. Zum Beispiel die größte deutsche Insel vom Festland. Ein Graben zwischen dem Mensch und Gott. Vielleicht kennen viele noch dieses alte Bild mit diesem Graben, Gott auf der einen Seite, der Mensch auf der anderen Seite, und dann ist das Kreuz drüber gelegt, als eine Art Brücke über diesen Graben, den Mensch und Gott getrennt hat. Gar nicht so einfach mit dem Begriff Sünde, denn wir bezeichnen damit einerseits eine Ursache und andererseits eine Wirkung. Also die Ursache, eine Art Zustand der menschlichen Existenz. Etwas, das zu unserem Leben irgendwie dazugehört, wo wir nicht alleine raus können. Und dann gleichzeitig Sünden auch noch die Folgen von diesem Zustand, nämlich bestimmte Verhaltensweisen. Zumeist auch Verhaltensweisen, die wir moralisch verwerflich finden. Kierkegaard, ein nordischer Theologe, hat die Sünde als die Krankheit zum Tode bezeichnet. Und das trifft es, denke ich, ganz gut, denn auch in der Krankheit ist es ja so, dass wir einerseits die Erkrankung, die Infektion und dann auch die Symptome, das, was man äußerlich erkennen kann, beides als die, mit einem Wort für Krankheit bezeichnen. Zum Beispiel Pocken, was auch immer. Ähnlich mit der Sünde. Ursache und Symptome. Die Sünde ist eine Art Kraft. Kierkegaard nennt es eine Krankheit. Also etwas, das Macht über uns bekommt. Und wir wissen alle ein Stück weit, was damit gemeint ist. Wenn wir in der Bibel ganz nach vorne schlagen, sehen wir Adam und Eva im Paradies. Und was machen sie? Sie essen entgegen Gottes Verbot von der Frucht des Baumes und werden dann aus dem Paradies geschmissen. Verhalten. Das wäre Verhalten. Ich glaube aber, es gibt eine tiefere Art zu verstehen, worum es da geht. Ich will gegenüberstellen eine Verhaltenslogik und eine Existenzlogik. Also, geht es im christlichen Glauben eher ums Verhalten oder geht es um Existenz, mein Leben, etwas Grundlegenderes? Ich lese uns den Predigttext für heute vor. Einer der Pharisäer bat Jesus, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen. Sie weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss, in Klammern zur Begrüßung, gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tische saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Der Pharisäer und die Sünderin vor Jesus, dem menschgewordenen Gott. Ganz ähnlich, wie wir es vorhin schon gehört haben. Ein Pharisäer und ein Zöllner, beide im Tempel, beide vor Gott. Ich habe 3 Monate in diesem Jahr nach dem Ende meines Vikariats in der Schweiz verbracht, in einer evangelischen Klostergemeinschaft am Thuner See. Eine sehr, sehr schöne Zeit und habe dort das Leben mitgeteilt und gearbeitet. Und wie man sich so eine Klostergemeinschaft vorstellt, gab es dort auch Gebetszeiten um 6, 12, 18 Uhr und das Morgen- und Abendgebet, liturgisches, gesungenes Gebet, es gab stille Zeiten, es gab freies Gebet und dann am Schluss der Segen. Es war schön für mich, diese ganze Bandbreite zu erleben. Es war das erste Mal, das fiel mir sehr besonders auf, dass im freien Gebet jemand das Wort Merci benutzt hat. Hatte ich vorher noch nie gehört. Kam mir komisch vor, aber hatte auch was Schönes. So. Und dann hatte ich das nach dem Gebet beim Abendessen, habe ich das mal angesprochen und gesagt: Ja, Mensch, das war das erste Mal, dass ich im Gebet jemanden Merci habe sagen hören. Und dann kamen wir im Gespräch darauf, wie sind denn so diese Praktiken beim Beten oder im Gottesdienst. Und dann kamen wir drauf, am Ende beim Segen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, gibt es ja das Bekreuzigen. Macht der Pfarrer normalerweise auch im Gottesdienst. In unserem evangelischen Raum machen das manche, nicht alle, im katholischen Raum die allermeisten. Und da gibt es durchaus auch unterschiedliche Arten. Manche fragen dann: Herr, wie rum ist denn richtig? Oder andersrum, oder wie hoch muss ich da eigentlich sein und wann ist der richtige Punkt, um den ersten Balken und den zweiten Balken zu schlagen? Alles nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wir kamen auf dieses Thema und ich habe dann erzählt, dass ich mir es angewöhnt habe, bei diesem Bekreuzigen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, mache ich es oft so, dass ich mir dann noch dreimal in die Brust schlagen und denke an den Zöllner im Tempel, der gesagt hat: Gott sei mir Sünder gnädig. Das kürzeste Bußgebet der Welt. Und ja, diese demütige Haltung hat mich immer irgendwie beeindruckt und ich habe mir das zu eigen gemacht. Ja. Die Pharisäer dagegen blicken mit einem verachtenden Blick. Und das zeichnet auch wieder beide Geschichten. Einmal im Tempel, einmal mit der Frau im Haus. Ein Blick der Verachtung auf die, die vermeintlich schlechter sind. Pharisäer, der Jesus eingeladen hat, Jesus als Gast und diese Frau, die überraschend einfach in ein fremdes Haus hineinkommt und anfängt in sehr zweifelhaften und ungewohnten Gesten, Jesus die Füße zu salben. Wenn ich mir das vorstelle, sie sitzen da zu Tisch, damals ist es eher ein Liegen, keine Stühle, und dann bin ich eingeladen, bin vielleicht froh, dass ich auch noch mit zu dieser Tischgemeinschaft hinzukommen konnte, will was von Jesus hören, und dann kommt diese Frau. Bei wem fühle ich mich ganz nah an dieser Geschichte? Bin ich der Pharisäer, der sich gestört fühlt von einem ungebetenen Gast? Bin ich Jesus, dem das Herz aufgeht für eine Frau, die, tja, wir wissen nicht, was ihr Hintergrund ist, aber die offensichtlich aus ganz, ganz tiefer Verletzung und Verzweiflung und in großer Ehrlichkeit zu Jesus kommt und nichts mehr zu verstecken hat? Oder finden wir uns nah eben bei dieser Frau, die etwas mit sich herumträgt, das sie loswerden will, die nicht mehr weiß, wohin, außer zu Jesus? Der Zöllner, der sich an die Brust schlägt, hat die gleiche Haltung wie diese Frau, die hereinkommt und sich Jesus zu Füßen wirft. Ihr ist völlig egal, ob Leute sie sehen, was die Leute denken. Sie weiß nur, ich will zu ihm. Diese Haltung beeindruckt mich. Und ich denke an ein Jahr zurück. Heute ist der 11. Sonntag nach Trinitatis. Als ich im Vikariat war, habe ich auch zu diesem Sonntag einen Gottesdienst gehalten. Und letztes Jahr war der Predigttext die Geschichte von David und Nathan. Ganz kurz zur Erinnerung, König David sieht Batseba von seinem Palast aus auf dem Dach baden, holt sie zu sich, teilt mit ihr das Bett und kommt letztlich in die Situation, dass er ihren Mann umbringen lässt, indem er ihn im Heer in einer Schlacht ganz nach vorne stellen lässt. Diese Frau, die er gestohlen hat, die wird schwanger und vermeintlich hat niemand diese Schuld mitbekommen, bis irgendwann der Prophet Nathan zu David kommt und eine Geschichte erzählt von einem Mann, einem reichen Mann, der einem Armen das einzige Lamm nimmt, das er hat. David sagt, diesen Mann, den hat man so und so zu bestrafen. Und dann kommt dieser scharfe Satz von Nathan, der brennt. Du bist der Mann. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, die Sünde will mit dir allein sein. Dass da etwas ist in uns, was wir mit uns herumtragen, vielleicht was Schweres, vielleicht was Leichteres, das gehört zum Leben dazu, zum christlichen Leben. Keiner von uns ist schon dort, dass er sagt, von Sünde bin ich frei. Und wir müssen lernen, umzugehen, unser ganzes Leben lang, mit der Sünde. Es ist eine Kraft, die Macht über uns haben will, die mit uns allein sein will, die uns dazu bringt, Dinge vor anderen zu verstecken. Entgegen der Haltung, die wir sehen, bei dieser Frau zu Jesu Füßen, bei diesem Zöllner im Tempel, die fühlen diese Last und den Schaden ihrer Schuld derart stark, dass sie sagen, mir ist egal, ob Leute das sehen. Ich will davon frei werden. Die Sünde will mit dir allein sein. Hinter verschlossenen Türen. Niemand soll das wissen. Niemand soll das von mir sehen. Niemand soll die dunklen Ecken und das Versagen in meinem Leben zu sehen bekommen. Wir wollen vor anderen gerade dastehen. Wir wollen es selber schaffen. Wir wollen, dass andere uns so sehen, wir können was. Wir machen es richtig. Deswegen haben wir als Christen dieses sehr besondere Instrument des Sündenbekennens. Es gibt manche Werkzeuge in unserer Kiste, da können wir mit anpacken. Etwas, das uns unterscheidet vom Rest der Welt. Mehr oder weniger. Eins davon ist Sünde bekennen. Ein anderes ist Vergebung. Es gibt manche Dinge, die sind uns als Christen aufgetragen. Die sollen wir tun. Es fällt uns schwer. Es fällt uns richtig schwer. Und trotzdem sollen wir sie tun. Sünden bekennen. Ich war mal Zivi im Zwickauer Dom. Ich weiß nicht, wer schon mal dort war. Im Zwickauer Dom stehen im Altarraum an der Seite zwei evangelische Beichtstühle. Gab es auch mal bei uns die Praxis. Das Besondere an denen ist, man sind nicht so, wie man sie sich vielleicht aus dem bayerischen, katholischen Raum vorstellt, quasi ein geschlossener Kasten, sondern wie so eine Sitzbank mit zwei Plätzen. Und dann ist vor beiden Plätzen ist so eine Holzverzierung genau in Mundhöhe. Das heißt, man sieht, wer da drin sitzt, aber man kann die Lippen nicht lesen. Das ist ganz interessant. Es wurde mal vor vielen Jahren schon wurde versucht, diese evangelischen Beichtstühle mal wieder zu beleben. Kommen Sie doch mal vorbei zur Beichte. Hat nicht geklappt. Ja, ich habe auch nicht dran geglaubt, aber gut. Ändert nichts am Punkt. Sünde bekennen. Wo ist der richtige Rahmen dafür? Dass man sich in ein antikes Museumsstück setzt, ist vielleicht nicht das allerattraktivste, aber ich habe es selber schon erlebt, in geistlichen Kleingruppen, vielleicht in Hauskreisen oder sowas. Es liegt eine große, große Kraft im Sündenbekennen, im ehrlichen Sagen, das habe ich falsch gemacht. Dafür schäme ich mich. Das weiß ich, ist nicht mit Gottes Willen vereinbar. So, und dann, was kommt danach? Ein Gefühl der Freiheit, aber auch dadurch, dass wir als Christen ja diese Zusage haben, auf uns wartet Vergebung. Gnade. Gnade ist etwas, was sich durchzieht. Und wenn Christen von Schuld und Sünde reden, dann können sie das nicht ohne von Gnade zu reden. Jesu Antwort auf die unbekannte Sünde dieser Frau, als Sünderin wird sie von dem Pharisäer bezeichnet und offensichtlich ist die Stadt bekannt, also der Gedanke liegt nicht fern, dass sie vielleicht eine Prostituierte war. Wir wissen es nicht definitiv, doch Jesu Antwort auf die ungenannte Sünde ist Gnade und Vergebung. Er weist sie nicht ab, sondern er verteidigt sie. Und dann sagt er etwas, was immer wieder vorkommt. Dir sind deine Sünden vergeben. Die Juden zu der damaligen Zeit wissen genau, mit diesem Satz macht er sich zu Gott. Es klingt relativ zahm. Im Text stand, da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Wahrscheinlich hat das schon Aufruhr geherrscht. Wenn Jesus sagt, ich vergebe, dann macht er etwas, was Gott vorbehalten ist und sagt damit, ich tue Gottes Taten. Ich bin Gott. Ja. Verhalten oder Existenz, habe ich vorhin gesagt. Geht es nun im christlichen Glauben darum, wie wir uns verhalten? Ist das das Erste? Oder geht es nicht vielmehr darum, wo wir Leben finden? Wir haben in der ersten Lesung heute war die Rede davon, dass es mit Jesus neues Leben gibt. Schwierig, was das genau bedeutet. Man kann es nicht wirklich messen, aber wir können als Christen diese Erfahrung machen, da fängt etwas Neues an. Manchmal besonders intensiv bei Leuten, die neu zum Glauben kommen. Und dann ist auf einmal alles anders. Das ist für mich eines der größten Wunder. Ich kann das nicht verstehen. Wie passiert es, dass ein Mensch zum Glauben kommt? Das heißt, dass ein Mensch seine komplette Weltanschauung ändert. Das, was ich vorher für wahr gehalten habe, das liegt auf einmal beiseite. Und tief in uns steckt es drin, dass wir Verhalten als erstes sehen und nicht das, was innerlich passiert. Wir reden über das, was Leute tun. Wir wollen bei bestimmten Taten gesehen werden. Wir wollen, dass Leute die Annahme haben, dass wir bestimmte Dinge tun. Aber im christlichen Glauben geht es nicht zuerst darum, Menschen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Die Logik ist andersrum. Erst wenn ich dieses neue Leben in Jesus anfange zu schmecken, was auch immer da mit mir passiert, dann fange ich an, die Dinge in meinem Leben, die Arten und Weisen, wie ich handle, wie ich spreche, wofür ich Geld ausgebe, was auch immer, dann fange ich an, das in einem neuen Licht zu sehen. Also, wir als Christen hoffentlich werden von der Welt doch immer wieder als die gesehen, die vor allem machen, die bestimmten Regeln folgen, die sich ein bisschen heiliger geben als die anderen. Und ja, wir sind Heilige, so sagt es Paulus, so spricht er uns an, ihr Heiligen. Aber diese Heiligkeit kommt nicht von hier, aus unseren Händen. Diese Heiligkeit kommt von dem, der uns heilig macht. Und in dieser Freiheit, dass ich selber nicht machen muss und dass ich selber nicht die Polizei bin, das Verhalten von anderen zu steuern, in dieser Freiheit kommt Gnade. Wir haben als Christen natürlich Positionen und Ansichten darüber, was wir für gut und richtig und für falsch und schädlich halten. Überhaupt keine Frage. Und trotzdem ist unser erstes nicht das Verhalten von Menschen zu korrigieren, sondern wir sind die, die mit dem Finger auf Jesus zeigen. Immer. Wir haben mit dieser Freiheit, mit diesem Bewusstsein von Gnade, haben wir eine gute Nachricht. Nicht nur ganz allgemein, indem wir von Jesus reden, sondern auch ganz konkret für die Welt, in der wir leben heute. Wir erleben in unserer Gesellschaft heute eine immer schneller, immer schärfer werdende Übermoralisierung. Immer mehr wird das bewertet, was Leute tun. Und manche kennen den Begriff sicher, Cancel Culture, also ganz wörtlich das Abkanzeln. Holt ihn von der Kanzel runter, der hat da nichts mehr verloren. Der Grund dafür ist dann, dass ich das Falsche geschrieben, das Falsche gesagt, mit der falschen Person fotografiert wurde. Und das ist eine Kultur, die keine Vergebung kennt, keine Gnade. Da kommen wir. Wir haben als Christen bestimmte Werkzeuge in der Hand. Wir sind die, die, ich sage nicht, dass es leicht ist, aber wir sind die, die vergeben. Wir sind die, die Sünden bekennen. Wir sind die, die Gnade zusprechen und die Dinge nicht hinterhertragen. Also wir haben eine gute Nachricht in der Welt, in der wir heute leben. Ich möchte Mut machen, wo auch immer ihr geistliche Heimat habt, vielleicht im Hauskreis, vielleicht mit Freunden, Gelegenheiten zu suchen und Räume zu schaffen, wo ihr die Sicherheit habt, in Intimität und Ehrlichkeit das auszusprechen, was ihr als Schuld im Leben erkennt. Sünde bekennen. Wir haben bei uns in der Evangelischen Landeskirche diese Praxis, das in der allgemeinen Beichte zu machen. Ich finde es immer etwas, ich sag mal böse, etwas feige. Die Vergebung zählt natürlich trotzdem, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, ich bin sehr dankbar oft, dass ich nicht als Einzelperson das aussprechen muss, wofür ich mich eigentlich schuldig fühle. Also, die Ermutigung. Wir suchen Räume, wo wir uns sicher fühlen, in Ehrlichkeit mit christlichen Geschwistern das auszusprechen, was uns beschwert, und dann zu erleben, was kommt für eine Freiheit und Leichtigkeit. Ich möchte noch beten. Gott, du himmlischer Vater, es ist oft schwer, dass wir ehrlich mit uns selber sind über das, was nicht richtig ist in unserem Leben. Oft haben wir sehr scharfe Augen dafür, was bei anderen falsch läuft und sehen nicht auf uns selber. Du hast uns eingeladen, unsere Sünden vor dir zu bekennen, und du hast uns zugesagt, dass bei dir Vergebung auf uns wartet. Ja, und das wollen wir tun. Wir wollen zu dir sagen, sei du mir Sünderin schuldig. Gnädig. Und ja, Herr, lass uns in dir Vertrauen nehmen, dass deine Vergebung uns wirklich gilt. Dass wir frei sind, dass wir nicht einfach das, was uns wirklich das Leben schwer macht, eine Schublade tiefer schieben, sondern dass wir es ausschütten und in den Müll schütten. Herr, du hast gesagt, du wirfst unsere Sünde ins tiefe Meer, wo sie keiner mehr findet. Aus dieser Gnade, aus dieser Leichtigkeit wollen wir leben, und wir bitten dich darum, dass wir das auch an andere austeilen können. Herr, gib uns Kraft und deinen Geist, unseren Familien, Freunden, Nachbarn so zu wirken. Gib uns den Mut, ehrlich zu sein über das, was wir bereuen. Danke, dass du zu uns sagst, dir ist deine Sünde vergeben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus.